Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020 und ihr merkt schon, wir begrüßen euch heute etwas leiser als gewöhnlich.
Ja, denn einige von euch werden sicher mit einem, nennen wir es mal, schweren Kopf erwacht sein. Vatertag, Hangover an diesem Brückentag, und da wollen wir euch ja lieber ganz sanft an diesen Sporttag heranführen.
Und wir sind das trocken gebliebene Himmelfahrtskommando von meinsportpodcast.de, mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und jetzt können wir mal wieder so ein bisschen die Stimme heben. Wir haben nämlich die Sportthemen für euch, die den heutigen Tag und natürlich auch das Sportwochenende bestimmen werden. Also Stand jetzt bei Redaktionsschluss um 6 Uhr morgens.
Und das haben wir für euch im Angebot. Die Zukunft von Sebastian Vettel aus der Sicht von Rennfahrerkollege Timo Glock. Probleme bei Schalke. Und natürlich jede Menge Derbys an diesem 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Denen widmen wir uns gleich.
Stand jetzt. Top-Thema.
Der 27. Spieltag der Bundesliga steht auf dem Programm. Drei Derbys gleich. Am Freitag geht's los mit Hertha gegen Union, am Samstag Gladbach gegen Leverkusen und am Sonntag gibt es Köln gegen Düsseldorf. Andreas, Derbys und Geisterspiele, passt das zusammen?
Warum denn eigentlich nicht? Es bleibt ja irgendwie doch noch ein Derby. Das Einzige, was irgendwie fehlt, natürlich, ist diese Fanfeindschaft, die natürlich gerade am Freitag zwischen Hertha und Union eine ganz besonders große ist. Aber die Spiele haben trotzdem eine ganz besondere Brisanz und es ist trotzdem wahnsinnig. Und vielleicht schießt Hertha das erste Tor in ihrer Erstbundesliga-Geschichte gegen den FC Union Berlin. Denn wir erinnern uns, das Hinspiel, es war kein rühmliches Hinspiel, da hat Union mit 1:0 gewonnen, so ein Last-Minute-Ding. Hertha ist noch torlos geblieben in der ersten Bundesliga gegen FC Union.
Könnte sich ändern. Nach dem Sieg gegen Hoffenheim vom letzten Spieltag ist man ja mit breiter Brust bei diesem Spiel dabei. Bruno Labbadia, der neue Trainer bei Hertha, positiv gestartet. Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere mit einem Sieg bei einem neuen Club. Der könnte jetzt zum zweiten Mal in Folge gewinnen und wäre damit der erste Hertha-Trainer mit zwei Bundesliga-Siegen zum Start seit Falco Götz im Februar 2002. Also das ist eine sehr historische Geschichte da am Freitagabend.
Ja, da müssen wir ja ganz weit in die Geschichtsbücher, in den Geschichtsbüchern zurückblättern. Aber die alte Dame Hertha hat sich wahrscheinlich Latschenkiefer auf die Oberschenkel gerieben und sich natürlich eine ganze Menge vorgenommen gegen den FC Union. Da geht es natürlich um mehr. Da geht es um die Hoheit in der Hauptstadt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Fans vollkommen unbeachtet bliebe. Also das wird irgendwo in der Stadt, wird schon irgendwie was passieren. Das befürchte ich. Das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben.
Hoffen wir, dass es ruhig bleibt und vor allen Dingen keine größeren Menschenansammlungen sich vor dem Stadion einfinden werden. Apropos Ansammlung, du sagtest vorhin, die Herthaner haben sich vielleicht mit Latschenkiefer eingerieben, die sollten sich vielleicht mit Autan oder irgend sowas einreiben, damit sie auf jeden Fall diesmal Abstand halten nach etwaigen Torerfolgen, gerade wenn es so ein historisches Tor wird.
Also vielleicht haben sie es jetzt gelernt, jetzt können wir es einfach auch nicht mehr billigen, wenn da was passiert. Denn wir haben bei all den anderen Spielen gesehen, man kann jubeln, man kann sich im Team freuen und muss sich nicht dabei auf die Stirn küssen oder um den Hals fallen.
Ich mache mal eine gewagte These, sie werden gar nicht jubeln brauchen am Wochenende, weil Union mit 1:0 gewinnt.
Sehr gut, da ich würde jetzt emotional, würde ich sagen, da gehe ich mit.
Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Beide haben ja gewonnen am letzten Wochenende. Bayer, die haben am Montag gespielt, haben hoch gewonnen. 4:1, vor allen Dingen ziemlich viel Köpfchen bewiesen, besonders Kai Havertz.
Und auf dem Papier ist das die stärkste Begegnung, die man in diesem Wochenende sehen kann. Borussia Mönchengladbach, im Moment Tabellendritter gegen den Tabellenfünften. Das ist ein Derby, also besondere Brisanz. Bayer Leverkusen, bei Werder Bremen wirklich großartig gespielt. Die Einzelakteure haben alle ihre Leistung abgerufen und Borussia Mönchengladbach steht zwar fürs Kollektiv, haben aber auch viele Einzelspieler, die den Unterschied machen können. Da kann ich im Moment noch keinen Favoriten ausfindig machen.
Also wenn wir uns die letzten drei Duelle nochmal angucken, da haben immer die Gladbacher gewonnen.
Aber in der Geschichte, wenn man zurückgeht, ist die Bilanz eher bei Bayer Leverkusen. Also irgendwie ist es dann doch eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit. Und diese beiden Mannschaften, das finde ich, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, diese beiden Mannschaften stehen zu Recht dort, wo sie stehen. Leverkusen sowieso ruft Saison für Saison die Leistung ab und Gladbach auch gerade in den letzten Jahren haben sich immer hervorgetan, trotz auch dem einen oder anderen Abgang, den sie verzeichnen müssen. Das ist eben auch das Los einer Mannschaft wie Gladbach. Das ist eine Top-Partie, auf die sich die Fußballfans am Samstag dann auch freuen können.
Und es könnte ein Jubiläumstor geben. 249 Tore gab es nämlich bisher in den 75 Duellen. Das 250. Tor könnte also fallen. Ich glaube, am Ende fallen 4 Tore und die verteilen sich schiedlich-friedlich auf beide Mannschaften. 2-2.
Da gehe ich mit.
Wolfsburg und Dortmund, zwei Teams, die auch in Topform sind, die auch am letzten Wochenende gewonnen haben. Wolfsburg gegen Augsburg hat sich ein bisschen schwerer getan als die Dortmunder gegen Schalke 04. Die hatten es mit 4-0 sehr, sehr leicht. Wie läuft das Spiel?
Also da würde ich sagen, klarer Sieger Borussia Dortmund. Die haben sich jetzt natürlich auch an dem Spiel gegen Schalke aufgebaut und da ist VfL Wolfsburg meiner Ansicht nach nicht mehr wie ein Aufbaugegner.
Angst vor der Kulisse in Wolfsburg brauchen sie ja auch nicht haben. Ich meine, hatten sowieso keiner, aber jetzt erst recht nicht.
Wenn du gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund gewinnen willst, da brauchst du deine Fans im Rücken. Der VfL hat das nicht und deshalb geht das Ding 1-2, na eher 1-3 aus.
Also du gehst auch davon aus, dass die Dortmunder wieder gewinnen, wie schon in 8 der letzten 9 Partien. Ich glaube auch, die gewinnen aber zu 0. Ich sag mal 3-0. Paderborn gegen Hoffenheim, das ist das Spiel, was wahrscheinlich am langweiligsten ist an diesem Spieltag. Der Tabellenletzte gegen den Tabellenneunten.
Ja, und Hoffenheim hat ja jetzt gerade auch gegen Hertha enttäuscht zu Hause, hat auch keiner so richtig erwartet. Und SC Paderborn, naja, ihnen fehlt halt auch einfach das Personal, die spielerischen Mittel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein wahnsinnig gutes Spiel wird. Beide Teams, gerade bei diesem Spiel, müssen das runterfielen und hoffen, dass sie da irgendwie 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Für Paderborn wäre es natürlich mal ganz wichtig, wenn sie mal einen Dreier einfahren. Und wenn nicht gegen die TSG 1899 Hoffenheim, wann dann? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Paderborn die Nummer gewinnt, aber wahrscheinlich wird es im Endeffekt ein Unentschieden.
Ja, ich denke auch 1-1.
Dann gucken wir mal auf den Sportclub Freiburg. Im Breisgau empfangen sie Werder Bremen. Puh, unsere Sorgenkinder.
Wir könnten sagen, die Stärke der Freiburger ist genau die Achillesferse der Bremer. Die Freiburger sind nämlich stark nach Standards. 11 der letzten 15 Freiburger Tore, die resultierten aus Standards. Ja, und bei Bremen haben wir ja zuletzt gesehen, was Standards ausmachen, was vor allen Dingen hohe Bälle ausmachen. Nämlich komplette Verwirrung in der Hintermannschaft.
Ja, und das sollte dann vielleicht der Sportclub auch nutzen können. Die Freiburger haben ja noch dazu den Vorteil, dass dieser Platz so ein kleines bisschen kleiner ist. Das ist das niedliche, schöne Schwarzwaldstadion. Könnte natürlich jetzt auch Bremen in die Karten spielen, da brauchen sie nicht so viel laufen, wenn der Platz kleiner ist.
Werder, muss man einfach sagen, die sind zum Siegen verdammt. Die haben 18 Punkte, Paderborn hat 17 und Fortuna Düsseldorf hat 23 Punkte. Die haben allerdings auch ein Spiel mehr als die Bremer, aber so ein Sieg gegen Freiburg würde natürlich die Stimmung in Bremen dann doch mal endlich wieder so in die Richtung kitzeln, wie die Bremer sie eigentlich gerne hätten.
Ich würde mir wünschen, dass Werder endlich wieder mal 3 Punkte einfährt. Ob es ausgerechnet gegen den Sportclub Freiburg sein muss, ich weiß es nicht, denn dieses Team ist mir wirklich sehr sympathisch. Das ganze Umfeld ist mir sehr sympathisch. Ich mag den Trainer, ich mag den Presseraum, der kleiner ist als die Küche von manch einem zu Hause. Die stehen toll da und schade wäre es, wenn diese gute Bilanz, sagen wir mal, dann jetzt ausgerechnet durch die Wiederauferstehung von Werder Bremen kaputt gemacht werden würde. Wobei, wir sind uns einig, auch Werder braucht die 3 Punkte.
Für die Bayern zählt nur die Champions League und zählt eigentlich auch nur der Meistertitel. Und in diese Richtung Meisterschaft wollen sie natürlich dann auch gegen Eintracht Frankfurt den nächsten Schritt machen, zumal sie auch eine Scharte auszuwetzen haben. In der Hinrunde, da gab es ja eine krachende Niederlage bei den Frankfurtern. Am Ende musste Niko Kovac gehen. Jetzt unter Hansi Flick sagt man, sowas passiert uns nicht nochmal. Auf dem Papier ist das eine relativ klare Sache.
Da gab es 97 Spiele in der Geschichte in der Bundesliga. 53 Mal haben die Bayern gewonnen, 22 Mal nur Eintracht Frankfurt. Aber trotzdem, das ist immer eine Zitterpartie. Klar gab es da auch schon eindeutige Begegnungen, aber auch im Umkehrschluss eine ganz eindeutige Partie in der letzten Saison. Und die Klatsche, so eine Klatsche in Frankfurt, den Trainer dann auch noch verlieren zu müssen an der Stelle, an der er eigentlich vorher so eine großartige Arbeit geleistet hat und wofür er ja dann nach München geholt wurde, das steckt doch, glaube ich, in den Lederhosen.
Es sei denn, die Spieler fanden es gar nicht so schlecht, dass der abgelöst wurde.
Ja, es soll den einen oder anderen geben, dem es ganz recht war. Das stimmt. Ja, nennen wir doch mal Ross und Reiter. Das passt bei dem ja gut. Ich glaube, Thomas Müller ist ganz froh.
Also 1-5 ging es im Hinspiel aus, jetzt würde ich sagen 3-1 Bayern.
Ja, könnte ich mir auch schon vorstellen. Thomas Müller hat ja gerade bei den Bayern verlängert. Manuel Neuer hat jetzt auch verlängert. Das ist die gute Nachricht für alle Bayern-Fans an diesem Sportwochenende. Also auch diese Personalie ist bis 2023 geklärt. Man möchte sagen, endlich. Aber es war ja irgendwie auch zu erwarten.
Schalke, die treffen auf den FC Augsburg. Man könnte sagen, schwache Offensive gegen schwache Defensive.
Ja, was bringt uns dieses Spiel? Also FC Augsburg, finde ich, ist auch so eine Wundertüte. Könnte mir durchaus vorstellen, dass die den FC Schalke 04 zu Hause auch schlagen. Also das ist durchaus drinne, wie ich finde.
Obwohl sie jetzt 4-mal in Folge verloren haben, aber die Bilanz der Schalker mit 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen ist ja auch nicht viel besser. Und das, was sie gegen Dortmund gezeigt haben, das ist ja auch jetzt desolat gewesen.
Und wenn man sich an irgendjemandem aufbauen kann, dann vielleicht ja jetzt gerade am FC Schalke. Was machen wir denn da? Schalke, Augsburg. Ach komm, ich tue mal was Verrücktes. Ich sag 2-1 für Augsburg.
Oh, ich hätte jetzt gesagt 1-1, da weichen wir mal ein bisschen voneinander ab, aber...
Ja, ich wollte einfach mal was Verrücktes machen, weißt du? Werde ich wahrscheinlich meinen Enkeln noch davon erzählen. Du, ich habe mal auf den FC Augsburg gesetzt.
Einmal und du hast gewonnen. Vielleicht, mal gucken, werden wir sehen. Mainz gegen Leipzig, auch ein Spiel am Sonntag.
Tja. Ach du, ich glaube, ich muss weg. RB Leipzig, ja, die haben eigentlich keine Chance. Also die haben keine Chance, nicht zu gewinnen. Die müssen in Mainz punkten, sonst reißt das da oben ab. Die sind zum Siegen verdammt. Wenn, dann musst du jetzt deine Leistung bringen. Ich glaube, dass RB dort gewinnen wird. Das wird vielleicht ein knappes Ding, aber immerhin. Ein Sieg für Leipzig, sage ich.
Hinspiel war eine ganz klare Sache für Leipzig. 8-0 ging es damals aus. Das war die höchste Pleite von Mainz 05 in der Bundesliga. Ganz so hoch wird es nicht. Ich denke, glattes 3-0 für die Leipziger.
Ja, bin ich sehr gespannt, kann ich mir aber auch durchaus vorstellen.
Derby im Rheinland, Köln gegen Düsseldorf. Die liegen in der Tabelle, die Kölner auf 10, die Düsseldorfer aktuell noch, Stand jetzt auf dem Relegationsplatz. Das ist auch ein Spiel, was einiges bieten kann mit Publikum, auch ohne.
Ich glaube nein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Auswärtssieg für die Fortuna drin sein könnte. Es würde ihnen, sagen wir mal, Stand jetzt nicht so wahnsinnig viel helfen. Sie würden auf Rang 15 aufschließen können, wenn Mainz, so wie wir uns das eigentlich auch gedacht haben, gegen Leipzig zu Hause verliert. Dann wäre es tatsächlich nur noch ein Punkt. Aber ja, also wie schätzt du die Kölner ein?
Schwer zu sagen, haben jetzt ja am Wochenende gegen Mainz 2-2 gespielt, davor verloren gegen Gladbach, gut, da kann man verlieren, davor hatten sie eine 3-Spiele-Siegesserie und bei den Düsseldorfern, die sind seit 4 Spielen ohne Niederlage, ja unter dem neuen Trainer Rösler, sie lassen aber trotzdem immer noch zu viel liegen. Ich fürchte mal aus Sicht der Fortuna, dass es wieder ein Unentschieden gibt.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ich bin ein Feigling, ich sage jetzt 2-2.
Ich sag 0-0, ein hässliches Spiel zum Ausklang des Wochenendes.
Oh, aua.
Und jetzt hauen wir alle vor. Kölner und Düsseldorfer auf den Kopf. Ich glaube, wir machen schnell eine Pause hier bei Stand jetzt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Das Thema Schalke haben wir natürlich eben schon mal gestreift in unserem Blick auf den 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wollen wir jetzt aber noch ein wenig intensivieren. Schalke steckt nach dem 0:4 gegen Borussia Dortmund in einer leichten Krise. 8 Spiele schon ohne Sieg und nur 4 eigene Tore in der Rückrunde. Das ist die magere Bilanz der Königsblauen. Und da stellt man sich natürlich unweigerlich auch irgendwo und irgendwann mal die Frage, ist denn eigentlich der Trainer noch der Richtige? Im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de habe ich mit Pit Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport1, auch über dieses Thema gesprochen. Wie lange bleibt man bei Schalke ruhig? Der Vorsitzende der Schalker, Jochen Schneider, hat gesagt, naja, wir wollen jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen, weil gute Vereine, die halten die Füße still. Ist Schalke ein guter Verein?
Also bisher hat man immer dann, wenn es unruhig wurde, auf Schalke nicht die Füße stillgehalten. Insofern wäre das jetzt ein Paradigmenwechsel auf Schalke, dass man die Füße stillhält. Ja, natürlich ist man nervös. Ja, man hatte ja eine super Hinrunde gespielt. Alle haben David Wagner auch gelobt. Und in der Rückrunde läuft es halt richtig Mist zusammen. Und was noch beschämender ist, nicht nur, dass man das Derby verloren hat, sondern wie man es verloren hat. Das war ein Abwehrverhalten, das man als ziemlich naiv bezeichnen muss. Also diese Räume der Dortmunder, die Dortmunder vorgefunden haben, die kriegt man normalerweise nicht in einem solchen Spiel. Und wenn die Schalker schon qualitativ unterlegen sind, so sollte man noch zumindest laufen. Das heißt, mit Schmackes in das Spiel gehen. Und da hat der David Wagner einen Fehler gemacht. Er hat das selbst schon gesagt, dass er diese Phase der Saison, diese Rückkehr aus der Corona-Krise, als so eine Art besseres Training dann bezeichnet hat. Und dann baust du natürlich keine Spannung auf in den Spielen, um entsprechend dann auch aufzutreten. Und das sah man am Ende auch. Und das hat er schon vergeigt. Das jetzt nachzuholen, wird ihm sehr schwer fallen. Ja, also ich würde auch keine Trainerdiskussion machen. David Wagner ist ein guter Trainer. Ich habe an dieser Stelle auch schon mal gesagt, dass ich meine eigenen Worte fressen musste. Ich habe gedacht, vor der Hinrunde, er hätte größere Schwierigkeiten, sich zu etablieren als Bundesliga-Trainer, weil er die Bundesliga nicht so gut kennt wie zum Beispiel die Premier League. Ich habe gesagt, ich habe mich getäuscht, hat sich wunderbar eingelebt. Jetzt merke ich diese Meinung nicht ändern, nur weil Schalke jetzt eine Schwächephase macht. Diese Saison läuft ja insgesamt, wenn man mal unterm Strich sieht, besser als erwartet. Das Momentum spricht nur gerade gegen Schalke. Aber da gebe ich Jochen Schneider zu 100% recht. Man sollte jetzt keine Trainerfrage stellen, sondern David Wagner festhalten. Er ist ein guter Trainer, man hat einen guten Fang gemacht. Und wenn man das neue Schalke will, das zum 124. Mal, dann sollte man jetzt auch damit anfangen, einmal diese Linie durchzuziehen. Es ist die größte Derby-Niederlage seit 1966. Auch das musste David Wagner einmal erleben. Aber es werden bessere Zeiten auf Schalke passieren.
Gegen Augsburg die Wende. Die haben auch ja 4-mal in Folge verloren und die letzten 6 Spiele nicht gewonnen.
Also das wird ja das Debüt werden von Trainer Heiko Herrlich dann auf Schalke und er wird dann auch Einfluss nehmen auf die Mannschaft. Da bin ich gespannt, ob ein Trainereffekt dann eintreten wird. Ja, aus Schalker Sicht ist das Spiel schon sehr essentiell, wenn man die Emotionen irgendwie im Griff behalten möchte. Also alles andere als ein klarer Sieg von Schalke wäre schon eine Enttäuschung auf Schalke. Aber die Augsburger sind gefährlich. Also wenn du mich nach einem Tipp fragst, ich habe das Derby ja zumindest von der Tendenz her richtig getippt. Ich glaube an ein wunderbares Unentschieden.
Die ganze Sendung mit Pit Gottschalk und mir gibt's natürlich im Feverpitch-Feed hier bei uns auf meinsportpodcast.de und da geht's dann im Gespräch in dieser Woche nicht nur um Schalke 04. Es geht vor allen Dingen auch um Manuel Neuer, um seine Vertragsverlängerung und wie sich diese Situation auf Alex Nübel, den neuen zweiten Mann bei Bayern München, auswirken wird. Der wechselt ja von Schalke zu den Bayern im Sommer. All das im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Hört doch einfach mal rein. Und einen weiteren Fußball-Podcast kann ich euch auch noch empfehlen, denn aktuell zur Bundesliga gibt's ja nicht nur Stand jetzt, sondern auch noch unser Bulli-Special mit dem Kollegen Julius Eid und der bereitet euch mal auf die aktuelle Sendung vor.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Julius Eid und ich moderiere unter anderem das Bulli-Special auf meinsportpodcast.de und da erscheint heute um Punkt 10, die neue Folge zum kommenden 27. Spieltag. Wie immer blicke ich mit ganz vielen tollen Gästen auf jede einzelne Bundesliga-Partie voraus und wir hören von allen Experten auch ihre Tipps. Kleiner Gradmesser vor dem Wochenende. Wir blicken auch natürlich auf den vergangenen Spieltag zurück. Endlich wieder ein bisschen über aktuelle Ergebnisse reden. Das alles bekommt ihr im Bully-Special zum 27. Spieltag. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und hoffentlich hören wir uns.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Und auch heute mutiert unsere Dreierkette wieder zur Doppel-6, denn es ist auch heute nichts in der Sportgeschichte wirklich Heraushebenswertes passiert. Deshalb nur Top und den Flop und natürlich das Geburtstagskind.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Dennis Schröder. Yep, unser Basketball-Nationalspieler und Star des NBA-Teams Oklahoma City Thunder. Er gehört zu den besten ausländischen Spielern in der wohl besten Basketballliga der Welt und er weiß, woher er kommt und was er seiner Heimat schuldig ist. Zum Ausnahmespieler wurde er in Braunschweig und im Bundesligateam, den Löwen Braunschweig, geht es momentan nicht wirklich gut. Die Corona-Krise hat auch dort große finanzielle Löcher gerissen. Das Lizenzverfahren für die neue Saison stand da wohl auf der Kippe und nachdem Dennis Schröder bereits seit einiger Zeit 70% an den Löwen hält, wird er ab dem 1. Juli alleiniger Gesellschafter. Lasst uns Geschichte schreiben, so Schröder bei Instagram. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir den Standort weiterentwickeln und zu einem Top-Club in der Liga machen können. Braunschweig ist meine Heimat und ich möchte der Region etwas zurückgeben, sagte der 26-jährige Point Guard. Und es ist übrigens nicht davon auszugehen, dass der NBA-Star die Löwen in Braunschweig Schröder City Thunders umbenennt. Basketballstar Dennis Schröder kauft seinen Heimatclub die Braunschweiger Löwen und rettet sie damit. Das ist unser Top des Tages.
Die Corona-Krise bringt die Sportvereine in Deutschland aktuell in große Schwierigkeiten, denn es droht ein Mitgliederschwund und dadurch sogar ein großes Vereinssterben. Davor warnt DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Spiegel. Etwa 10-15% der ca. 27 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen würden, so Hörmann, sich aktiv mit der Frage beschäftigen, ob sie ihre Mitgliedschaft nicht kündigen sollten. Außerdem habe es in vielen Vereinen seit Monaten schon keine Neueintritte mehr gegeben. Klar, wegen der unsicheren Lage durch das Coronavirus. Da es aber Vereinen durch das deutsche Vereinsrecht nicht erlaubt sei, nennenswerte Rücklagen zu bilden, drohten jetzt erhebliche finanzielle Schwierigkeiten und die könnten im Worst Case sich zu einem großen Vereinssterben auswachsen. Verheerende Aussichten für den deutschen Sport. Daher die Bitte, wenn ihr es euch leisten könnt, bleibt euren Verein erhalten.
Geburtstagskind des Tages.
Fußballlegende George Best wäre heute 74 geworden.
Ja, wenn er in seinem Leben nicht so viel von seinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben und den Rest verprasst hätte.
So hat er es selber mal beschrieben. Best war der erste Popstar des Fußballs, einer, der nichts anbrennen ließ und als Linksaußen dem gängigen Fußballervorurteil komplett entsprach.
Torhüter und eben Linksaußen haben leicht einen an der Klatsche, so sagt es der Volksmund. Erinnert mich an meine Kindheit als Fußballer, da war ich auch Linksaußen und Torhüter und man sagte mir auch nach, ich hätte einen an der Klatsche. Ja gut, auf Best traf das auch zu. Er war ein spielsüchtiger Womanizer, Kneipenschläger, der besoffen zum Training kam und im Suff sogar seine eigene Hochzeit vergessen hat.
Aber trotz aller dieser Eskapaden außerhalb des Platzes, Best war auch ein wirklich genialer Fußballer. Begnadet am Ball, genial, was das Spielverständnis anbetraf und er hat auch Titel gewonnen. Best war englischer Meister und Europapokalsieger, der Landesmeister mit Manchester United und er wurde auch zu Englands und Europas Fußballer des Jahres gekürt.
Er hatte nur ein Problem. Best hatte das Pech, als Nordire geboren worden zu sein. So hat er keine Chance, auch mal in der Nationalmannschaft wirklich um einen Titel mitzuspielen.
Best blieb also in gewisser Weise unvollendet und damit auch leider vor allem wegen seiner exzessiven Lebensweise im Gedächtnis der Fans bis heute. Und diese Lebensweise, die verhinderte letztlich noch größeren sportlichen Erfolg und führte auch zu seinem zu frühen Tod.
Ja, trotz seiner Lebertransplantation soff George Best einfach weiter und weiter und starb 2005 mit nur 59 Jahren. Na klar, an Organversagen. Bei seiner Beerdigung allerdings erwiesen ihm in Belfast 100.000 Menschen die letzte Ehre.
Stand jetzt aktuell.
Wie geht es weiter mit Sebastian Vettel? Diese Frage beschäftigt Motorsport Deutschland seit Mitte der letzten Woche. Damals hatten Ferrari und der vierfache Weltmeister ja bekannt gegeben, dass sich ihre Wege am Saisonende trennen werden. Eine Entscheidung, die in ihrer Konsequenz für viele überraschend kam. Selbst in letzter Konsequenz sogar für Insider wie Ex-Formel-1-Fahrer und RTL-Experte Timo Glock.
Ja, du bist natürlich immer überrascht, wenn es dann am Ende schwarz auf weiß dasteht. aber man hat so ein bisschen kommen sehen durch die ganzen Reibereien letztes Jahr mit Charles Leclerc, wo er auch das ein oder andere Mal nicht zufrieden war, was die Teamstrategie vielleicht anging oder generelle Dinge, die einfach immer wieder zu Diskussionen wahrscheinlich geführt haben intern.
Das sagte Timo Glock in der aktuellen Ausgabe des Formel 1 Podcasts Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de und dort bei Moderator Kevin Scheuren machte Timo Glock dann vor allem die frühzeitige Vertragsverlängerung mit Charles Leclerc als den Punkt aus, der am Ende mit den Ausschlag zur Trennung gegeben haben könnte.
Charles Leclerc, einer der ganz Jungen, und Ferrari hat dann natürlich auch mit einem 5-Jahres-Vertrag relativ klar sich positioniert, wer die Zukunft bei Ferrari ist. Und somit wusste er, dass er vielleicht den Rückhalt von Ferrari verliert.
Gerade die Frühzeitigkeit der Vertragsverlängerung mit Leclerc ist für Timo Glock ein wichtiger Punkt, denn bei Vettel zogen sich die Gespräche um einen neuen Kontrakt bei der Scuderia mehr und mehr hin.
Dann weiß man natürlich, dass es eben Punkte gibt, wo beide Seiten keinen gemeinsamen Nenner finden, und dann weiß er, dass da ein bisschen Unruhe ist. Und umso länger es sich hinzieht, umso klarer ist es, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dann war das schon so ein bisschen ein Thema, wo ich gesagt habe, das könnte schon danach aussehen, dass er vielleicht weggeht von Ferrari.
Dazu ist es dann letztlich gekommen, also zu dieser Entscheidung. Denn wirklich weggehen wird Vettel ja erst nach der Saison, die aufgrund der Corona-Pause verzögert beginnen wird und in der Vettel nochmal versuchen wird, seinem großen Traum mit Ferrari Weltmeister zu werden nachzujagen. Viel Hoffnung, dass das auch gelingen wird, kann Glock ihm aber nicht machen.
Wir wissen, wie stark Mercedes jetzt schon wieder war bei den Tests, und deswegen wird es, glaube ich, schwierig.
Und schwierig ist auch die Frage zu beantworten, was Vettel denn für die Zeit nach Ferrari plant. Mit den Optionen auf Top-Cockpits sieht es aktuell ja nicht besonders gut aus. Das sagt auch Timo Glock bei Starting Grid.
Na ja, gut, die schwinden gerade sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob er sich es nochmal antun will, in ein Team einzusteigen, wo er weiß, dass er eben nicht um die WM fahren kann. Wenn er Spaß am Rennfahren hat, so wie es Kimi Räikkönen gemacht hat, dann klar, dann gibt es Optionen. Aber wenn er sagt, ich fahre mit, um Weltmeister zu werden, dann wird es gerade schwierig.
Also ist vielleicht das Karriereende doch eine Option für Vettel, zumal er ja durch die Corona-Krise auf den Geschmack gekommen zu sein scheint, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Das ist definitiv ein Thema, was in seinem Kopf ist, was er gemerkt hat, dass die Zeit zu Hause natürlich mit den Kindern auch schön ist, und die viele Reiserei und so weiter und so fort, dass er mit Sicherheit in Frage gestellt hat und ein Thema sein wird. Und wenn man die Worte liest in der Pressemitteilung, dann kann man so ein bisschen in die Richtung schließen, dass er es momentan genießt, zu Hause zu sein, Zeit mit den Kindern zu verbringen, mit der Familie zu verbringen und sich nicht permanent dem Stress, Reisestress, dem Druck aussetzen muss. Und das hat auch seine angenehmen Seiten, natürlich.
Stand jetzt ist Vettel auf jeden Fall bis Saisonende erstmal noch unter Vertrag bei Ferrari. Was danach kommt, das wissen wir noch nicht. Wenn sich an diesem Zustand was ändern sollte, erfahrt ihr es aber natürlich hier auf meinsportpodcast.de, selbstverständlich bei uns bei Stand jetzt und natürlich auch bei Starting Grid, unserem Formel 1 Podcast in Zusammenarbeit mit Formel1.de und motorsporttotal.com. Und dort kriegt ihr auch das gesamte Interview mit Timo Glock auf die Ohren. Und in diesem Interview spricht Glock nicht nur über Vettel, sondern auch über Geisterrennen, seine eigene Formel-1-Karriere, sein Abenteuer in den USA, die schwierige Lage der DTM und noch viel, viel mehr. Hört also unbedingt rein in Starting Grid auf unserer Webseite oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Derbys, Derbys, Derbys. Wir haben euch hier schon darüber aufgeklärt, aber das Sportwochenende wartet am Sonntag mit einem echten Schmankerl auf euch, und Malte, das wird dich als Golffan ganz besonders freuen.
Ja, ganz genau, denn am Sonntag, da geht The Match in eine neue Runde. The Match, das Mann-gegen-Mann-Duell von Tiger Woods und Phil Mickelson, den beiden Golfgiganten. Und diesmal wirtschaften die beiden nicht wie beim letzten Mal in die eigene Tasche, sondern diesmal wird für den guten Zweck gespielt. Es geht zugunsten der Corona-Hilfe.
Und die beiden sind nicht alleine, sondern haben sich golfaffine Footballgrößen an die Seite geholt. Peyton Manning nämlich und Tom Brady.
Die beiden Football-Stars, also das sind welche, die auch dann in der Sportwelt einen richtig, richtig klingenden Namen haben und die auch noch hervorragend Golf spielen können. Brady wird Partner von Mickelson und Manning, der teet an der Seite von Tiger Woods auf, und gespielt wird natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber selbstverständlich vor Kameras, man kann das verfolgen, und alle Spieler sind auch noch mit Mikros ausgestattet, und versprochen wurde vor allem eines, neben Golf wird es ganz, ganz viel Trash-Talk geben.
Ja, da sind wir mal gespannt. Diesmal wirklich, Trash Talk war ja schon bei der Erstauflage versprochen worden. Dabei blieb es aber dann auch. Damals blieben die beiden Kontrahenten eher schweigsam.
Ja, aber ich glaube, diesmal wird die Zunge etwas lockerer sitzen. Vor allem Mickelson, wissen wir ja alle, der ist ein Showman. Der weiß natürlich auch, ich muss da jetzt mal was bieten, nachdem es beim letzten Mal dann eben nicht ganz so unterhaltsam war. Außerdem geht es diesmal nicht um ein horrendes Preisgeld für den eigenen Geldbeutel. Da werden die beiden, Woods und Mickelson, sicher auch etwas lockerer sein. Und sie haben ja auch noch eloquente Partner dabei. Brady und Manning, die haben ja im Vorfeld schon ein bisschen Trash-Talk geübt. Also ich glaube, diesmal wird es wirklich unterhaltsam.
Und es wird hoffentlich richtig was zusammenkommen. Also der Forecast ist schon mal ganz gut. $10 Millionen sollen bei diesem Event gesammelt werden. Und wie es ausgeht, das erfahrt ihr natürlich am Montag. Ausführlich im Nurgolf-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Das war's wieder von uns hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch dann nach dem Wochenende am Montag wieder.
Ja, und bis dahin kommt bitte gut durch dieses Sportwochenende und nutzt gerne die Zeit. Abonniert uns Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und gebt uns dort gerne ein paar Sterne und schreibt uns auch eine kleine Rezension. Sagt uns, was ihr anders, vielleicht ja auch besser machen würdet. Und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de gerne weiter.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt den ersten Sport-Podcast des Tages natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse, schönes Sportwochenende und bis Montag. Wie immer Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.